Iconic Talks. Der Podcast rund ums Unternehmertum für deine Reise von Null auf Erfolg. So, heute wird's spannend. Heute geht's um Sales. Sales, 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 Sales. Das ist ja eins der wichtigsten Sachen im Unternehmen, damit es läuft. Wir wollen alle wachsen, wir müssen alle wachsen. Und deswegen habe ich mir heute jemanden dazugeholt, mit dem ich gerne einmal kontrovers diskutieren möchte, welche Sales-Channel man bedienen sollte, wie die Akquise gut funktionieren kann und was vielleicht auch die Mythen in der Branche sind. Von daher sage ich herzlich willkommen und stell dich doch erstmal vor.
Vielen Dank. Hi zusammen. Hallo Maria. Mein Name ist Toni. Ich bin Geschäftsführer der Vertriebsagentur Sellmate. Und Tim und ich, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Akquise zu übernehmen für unsere Kunden. Das bedeutet, wir bedienen uns am Kanal der telefonischen Kaltakquise, also ein Vertriebsformat, der durchaus auch seine Vor- und Nachteile mitbringt. Und das, was wir machen, ist, dass wir quasi relativ Termine vereinbaren mit Entscheidern, diese möglichst vorqualifizieren und am Ende des Tages dafür sorgen, dass unser Kunde ein Grundrauschen hat in der Akquise und dadurch nicht abhängig ist von Empfehlungen oder anderen Vertriebskanälen. Das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren ungefähr. Es läuft ganz gut. Wir sind Wachstum. Wir wollen natürlich nachhaltig wachsen. Das heißt, die Agentur Sellmate soll es auch noch sehr gerne in 40, 50, wenn nicht sogar 100 Jahren geben. Und das ist das,
was wir machen. Das ist nochmal ein anderes Thema zu diskutieren.
Das ist das, was wir machen in Wuppertal. Und genau, ich freue mich auch heute hier zu sein und ich bin gespannt, was für Fragen du mitgebracht hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, ihr kümmert euch ja vor allem um das Thema Telefonakquise. Jetzt ist das ja ein Thema, wenn man ganz ehrlich ist, was im Sales-Bereich, finde ich, im Moment sehr hart diskutiert wird. Ja, ist das ein sinnvoller Kanal? Funktioniert es gut? Funktioniert es nicht gut? Es ist ja auch ein sehr harter Bereich. Ne? Also du gehst ja wirklich, also du rufst ja kalt. Man sagt es immer so, ich rufe jemanden kalt an. Das hat ja auch seine Tücken, weil die Leute ja noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Ne? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sind da so die Erfolgsrezepte und wie findest du vor allem auch Menschen, die da wirklich, ich sag mal, auch den Mut für haben, ja? Weil mir zum Beispiel fällt es unfassbar schwer, einfach sowieso schon irgendwo anzurufen und dann noch jemanden anzurufen, der noch nicht mal weiß, was ich von ihm will, stelle ich mir unfassbar herausfordernd vor.
Also ich komme ja selber aus dem Vertrieb und auch aus Kaltakquise und ich habe dennoch ein Riesenrespekt vor jedem, der das macht und vor allem auch vor meinen Mitarbeitern, die da wirklich täglich aktiv sind. Wir bieten ja quasi Stand jetzt auch nichts anderes an. Das heißt, der Fokus liegt nur auf diesem Vertriebskanal und es gibt keinen anderen Service, den man bei uns buchen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Erfolgsfaktor, wo wir sagen können, hey, wir konzentrieren uns nur auf eine Sache, der Fokus liegt voll und ganz darauf und wir verbessern uns dann demnach auch nur in dieser einen Sache. Und natürlich ist es so, dass wir sehr viel, also extrem viel täglich mit Ablehnung zu tun haben. Und das, was wir halt machen, ist, dass wir diese Ablehnung nicht persönlich, mal Kunde sagt, nein, kein Interesse oder nee, wir brauchen das nicht oder was auch immer, ist uns bewusst, das gehört halt zum Tagesgeschäft dazu. Und das Nein ist gar nicht bezogen auf die Person, die gerade anruft, sondern eher auf die Situation. Ja, weil wenn man jemand aus dem Tagesgeschäft rausholt, dann haben wir natürlich vollstes Verständnis für, dass er vielleicht gerade nicht die Zeit hat, mit uns zu quatschen. Und ja, da gibt es auch ein paar Maßnahmen und ein paar Tricks, wie wir dafür sorgen können, dass wir gerade zu Beginn so ein bisschen das Eis brechen können. Und ja, nichtsdestotrotz, Riesenrespekt vor jedem Vertriebler, der das macht. Viele haben da keinen Bock drauf, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber am Ende des Tages ist es halt extrem effizient. Wir kriegen sofort Feedback. Das funktioniert relativ gut.
Was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dadurch, dass es ja nicht eure eigenen Produkte sind, die ihr dort sozusagen an den Mann bringt, hat man natürlich einen gewissen Abstand, einen emotionalen Abstand. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das selber, versuche mein eigenes Produkt an den Mann zu bringen und werde halt ganz oft in diese Ablehnungssituation gebracht, dann zweifle ich ja irgendwann an mir, am Produkt, an allem. Vielleicht ist das tatsächlich auch, also ich weiß nicht, denkst du, das ist auch so ein Punkt, warum man dann vielleicht aus der, ich sag mal, zweiten Reihe tatsächlich ein bisschen besser damit umgehen kann? Und was machst du auch, wenn deine Mitarbeiter tatsächlich mal so eine, ich sag mal, negative Experience-Phase haben, wo es wirklich einfach mal jetzt 1, 2, 3 Wochen einfach gar nichts Positives zu berichten gibt. Ja, wie gehst du auch als Führungsperson damit um?
Also du hast vollkommen recht, wir haben da irgendwo schon einen Abstand und nehmen ein Nein zum Gespräch generell überhaupt nicht persönlich. Wichtig ist, wir telefonieren ja halt auch für uns selber. Das heißt, alles, was wir testen in unserem Internet, erstmal für uns selber. Natürlich gesagt, dass es einen großen Unterschied gibt, ob wir uns selber telefonieren oder für unsere Kunden. Aber jetzt, wo du sagst, klar, da ist halt irgendwo ein kleiner Unterschied. Und es kann gut sein, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist, wo wir sagen können, hey, das ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Wir rufen einfach den nächsten an und haben klar, quasi das gemeinsame Ziel vor Augen, dass wir halt den Kunden gemeinsam möglichst effizient und viele Termine vereinbaren möchten. Natürlich gibt es auch mal Flotten. Man hört es ja immer wieder gerade Vertrieb, Thema Sommerloch oder ja, jetzt ändert sich, also jetzt kommt beispielsweise das Jahresende langsam, dass man mit einer schwierigeren Erreichbarkeit zu kämpfen hat, dass man quasi auch mit Entscheidern spricht, die gerade voll im Stress sind, weil das Weihnachtsgeschäft jetzt anfängt und so weiter. Und das, was wir halt machen, ist, dass wir quasi, also es ist extrem wichtig, dass wir im Team telefonieren. Bei uns gibt es auch ein Homeoffice. Hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht möchten oder dass wir unseren Mitarbeitern nicht trauen, aber entsteht halt so ein gewisser Vibe im Büro, wenn wir gemeinsam telefonieren, weil in der Regel ist es so, wenn Nico zum Beispiel dann Flaute hat und der Josh wiederum gerade voll am Performen ist und Sophia auch gerade voll am Performen ist, zieht ihn das mit und er hat dann noch mehr Bock, quasi mitzuziehen in dieser Performance. Und das sorgt so ein bisschen dafür, dass wenn eine Person mal schlecht gelaunt ist, dass er sich quasi direkt wieder in diese Erfolgs-Performance drauf einlässt. Und das ist auch so ein Faktor, wo ich sage, auf jeden Fall im Team telefonieren, auf jeden Fall auch gemeinsam sich pushen. Und ich als Führungskraft bewerte alles immer sehr, sehr rational. Das bedeutet, ich habe nur die Zahl vor Augen und wenn wir merken, die Zahlen gehen jetzt irgendwie im negativen Bereich und die Terminquote sinkt, prüfen wir immer, okay, woran kann das liegen? Und die letzte Möglichkeit, die wir prüfen, ist halt der Faktor Mensch. Weil wir gucken, okay, haben wir sauber gearbeitet in der Targetierung, haben wir sauber gearbeitet im Lead-Management, ist das Skript gut? Das sind die Sachen, die ich mir als allererstes anschaue. Und in der Regel gibt es da immer Punkte, die man optimieren kann. Und da kommt der Faktor Mensch quasi nie zum Thema. Also das wird dann nie zum Thema, wo man sagt, hey, was ist los mit dir? Weil wenn wir Optimierung vornehmen, ganz rational, dann geht es relativ schnell und erfolgreich weiter.
Jetzt muss ich aber mal fragen, wo hast du das denn alles gelernt? Ich meine, du sagst es ja gerade so schön, ne? Ich so, ja, ich setze mich dann hin und ich reflektiere das dann nochmal. Da gibt es immer was zu verbessern. Aber verbessern kann man ja nur, wenn man auch selber nicht stehen bleibt und immer weiter lernt. Das heißt, was sind so die Tipps und Tricks, die Punkte, an denen du auch sozusagen immer selber das Brennen nicht verlierst? Weil ich finde, im Vertrieb musst du brennen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Dann gegenüber merkt ja auch, wie bringst du es rüber? Stehst du zum Thema? Was ich übrigens auch gleichzeitig eine Herausforderung finde, ne? Es ist ja nicht euer Produkt. Also wenn ich jetzt über mein Produkt rede, ist es natürlich anders, als wenn du über mein Produkt redest. Ja. Das heißt, ihr müsst ja auch eine Fähigkeit entwickeln, ganz schnell Produkte für euch zu adaptieren. Aber wo kommt das her? Wie hast du dir das angeeignet oder wo ziehst du vielleicht dann auch die Energie und das Wissen für die nächsten Schritte her?
Also das ist ganz, ich war ja quasi, bevor ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit vor 2 Jahren, im Jahr 2022 noch, Vertriebsleiter und im Vertrieb tätig bei einer Wirtschaftsauskunftei. Und da war das so, dass ich einfach gemerkt habe, okay, was kann ich machen, um besser zu sein? Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als ein paar mehr Anrufe als meine Vertriebskollegen. Und das hat dafür gesorgt, dass dann die Performance dahinter, also die Ergebnisse durchaus auch besser wurden. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich glaube, okay, ich bin jetzt hier ganz gut in dem, was ich mache. Ich war auch sehr happy in dem Job. Aber irgendwie hat mich das nicht erfüllt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es liegt nicht an mir, sondern es liegt einfach am Produkt und am Namen und so weiter. Dass ich irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen bin, komm, ich telefoniere einfach mal mit einem Unternehmer und challenge mich selber, um einfach herauszufinden, habe ich was drauf oder liegt es wirklich jetzt an der Leistung, die ich da platziere. Das war dann tatsächlich viel, viel schwieriger. Also die Wirtschaftsauskunft hat schon einen guten Job gemacht im Branding etc. Es hat mir als Vater das Leben leicht gemacht. Und bei dem befreundeten Unternehmer war es einfach schwieriger. Und die Challenge habe ich angenommen. Irgendwann war es dann auch da, dieses Grundrauschen kam an Neukundengesprächen, qualifizierten Termin mit Entscheidern. Und das war so der Punkt, wo ich erkannt habe, okay, man kann damit durchaus ein Problem lösen und durchaus auch einen Vertriebskanal aufbauen, der relativ schnell steht. Weil wir brauchen ja am Ende des Tages nicht viel. Ich brauche eine Leadliste, ich brauche eine gute Strategie und ganz, ganz wichtig, um auch auf deine zweite Frage zu kommen, auch ein innovatives Produkt, wo ich Bock drauf habe. Wir haben einen sehr kleinen Kundenkreis und das soll auch so bleiben. Wir haben irgendwo auch einen exklusiven Kundenkreis. Das heißt, jeder, der mit uns zusammenarbeiten möchte, muss irgendwo uns auch so ein bisschen überzeugen, warum wir das denn jetzt machen sollten. Und da brauchen wir einfach sehr innovative Sachen und etwas, wo wir merken, okay, da ist auch ein entsprechender Mehrwert hinter. Wenn wir jetzt merken, es ist ein Produkt, was es schon 10.000 Mal gibt und es auch irgendwie nicht so richtig ein Problem löst, dann ist es für uns extrem schwierig, uns da hineinzuversetzen, hinterzustehen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, hey, wir haben eine sehr saubere Kundenauswahl und das sorgt dafür, dass wir auch hinter jedem Projekt stehen können und ja, unsere Kunden sind alle cool, man hat gute Kommunikation und man kann natürlich auch immer Fragen stellen und sowas. Das ist ein bisschen dafür, dass nicht nur ich mich dann freue, wenn wir Erfolge haben, sondern auch der und unser Mitarbeiter wieder am Ende des Tages freut sich umso mehr, weil nicht ich habe wieder gemacht, sondern der Kunde.
Ja.
Und das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes.
Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil ganz häufig, also wenn man in der, vor allem das Vertriebsteam auch skalieren muss, steht man ja als Unternehmer oder als Führungskraft vor der Entscheidung, ne, mache ich das intern oder wie jetzt zum Beispiel mit euch extern.
Mhm.
Was denkst du, wonach sollte man das entscheiden? Also wann denkst du, ist es der richtige Weg, eher extern zu gehen? Bei uns war es zum Beispiel einfach eine Risikoabschätzung, ne? Wir haben einfach damals gesagt, okay, Mitarbeiter ist ja auch mit entsprechenden Verpflichtungen einfach wieder verbunden. Wir wussten noch gar nicht so, wie funktioniert der Markt, hat das Produkt in diesem neuen Markt eine Chance? Und deswegen war es natürlich irgendwie auch eine Entscheidung zu sagen, hey, wir probieren das über solche Wege erstmal. Aber was würdest du sagen, was sind so die klassischen auch Projektzyklen, in denen man denken sollte? Also wie lange sollte man das auch testen und machen? Und was sollten die Faktoren sein, nach denen ich entscheide, ob ich intern oder extern gehe?
Es ist als allererstes eine Ressourcenfrage. Also hast du gerade ein Vertriebsteam, was PS auf die Fahrbahn bringt? Und wenn nicht, welche anderen Möglichkeiten hast du? Im Grunde genommen ist es so, wir sind in der Dienstleistung und wir übernehmen den Vertrieb für unsere Kunden. Ich bin trotzdem der Meinung, der Vertrieb sollte immer beim Kunden in-house gelöst sein. Und da unterscheiden wir zwischen verschiedenen Phasen. Und das, was wir machen, ist, dass wir ja quasi nur in dieser ersten Phase aktiv sind, also im Türen öffnen. Ja, das heißt, wir öffnen Türen und übergeben dann quasi den Termin an unseren Kunden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zwischenweg, weil da haben wir einmal diesen Faktor, dass der Kunde ja immer besser verkaufen kann als ein Externer, also irgendwie ein Closer oder eine andere Agentur. Bei dem Thema Akquise sehe ich das ein bisschen anders, weil da ist es jetzt so, dass da nicht nur qualitative Arbeit stattfindet, sondern auch sehr viel quantitative Arbeit. Das bedeutet, wie soll das funktionieren? Wie sollen 100 Anrufe am Tag erfolgen? Und wenn nicht sogar 200 Anrufe am Tag, gibt es da die Möglichkeit, ja oder nein? Und das Problem können wir lösen. Und nichtsdestotrotz sagen wir, okay, ab dem Punkt, wo der Termin steht, muss der Kunde weitermachen. Dass sie die Leistung platzieren, eine bessere Identifikation mit dem Produkt und so weiter. Aber gerade beim Thema Türen öffnen reicht es durchaus aus, mit extern zu arbeiten, weil wenn entsprechende Rückfragen kommen, produktspezifische Rückfragen, da sind wir niemals so gut wie unser Kunde. Das sagen wir auch unserem Kunden. Aber das ist ja auch für den Endkunden, der auf der anderen Seite des Telefons ist, gar kein Problem, weil wir können einfach sagen, hey, genau deswegen rufen wir an und genau deswegen solltest du mit Maria quatschen, um genau diese Fragen zu stellen. Und dann sind wir quasi raus, haben aber trotzdem die Arbeit halt übernommen.
Also jetzt kann ich mir auch vorstellen, eure Art von Businessmodell hat ja schon auch trotzdem, ich würde sagen, sehr kompetitiven Markt, ja. Also ich gerade so Plattformen wie LinkedIn und so, wo du Leute jetzt auch einfach anschreiben kannst. Lass mir mal außen vor, wie gut oder schlecht das funktioniert. Würdest du sagen, dass es eher ein umkämpftes Marktumfeld ist oder hast du eher das Gefühl, die Leute setzen nach wie vor sehr stark auf diesen Channel, also anzurufen? Wo denkst du, entwickelt sich der Markt auch hin vielleicht?
Also ich habe das Gefühl, dass die alle per Mensch gefragter wird, weil wir gerade viel Konkurrenz mit AI haben, viel Konkurrenz mit Outreach, LinkedIn, automatisiert und so weiter. Ich bin ein großer Freund von anderen Vertrieben. Also ich sage auch immer zu unseren Kunden, hey, das, was wir machen, ist, dass wir einfach einen letztlichen Vertriebskanal aufbauen und alles, was sonst noch so läuft, soll auch weiterlaufen und konzentriere dich auch ruhig darauf. Wir machen halt quasi das, was so ein bisschen out of the box ist, allerdings zeitlos und halt menschlich. Im Grunde genommen ist es so, ich glaube, die Entwicklung wird in die Richtung gehen, dass man merkt, dass Entscheider, die dann am Ende auch kaufen, die dann auch einen Bedarf haben, sehr viel, ich will nicht sagen zugespammt werden, aber sehr viel Input bekommen, weil sie halt da angeschrieben werden, dann da eine Ad bekommen, dann irgendwie da ein Plakat sehen. Und wenn dann ein gezielter, menschlicher, guter Anruf kommt, dass sie dann auch einfach mal happy sind und sehen, ey, da hat sich jemand echt mit mir befasst und das Produkt passt perfekt zu dem, was ich mache. Ich höre mir das Ganze mal ab und wir umgehen dann quasi diese ganzen anderen Wege und nehmen da kleine Abkürzungen. Ein Blick auf die Zukunft würde ich sagen, dass eine Kombination sehr spannend ist. Ich meine, wir nutzen ja auch KI in unserer Akquise, um effizienter zu arbeiten. Und ich denke, dass der Mittelweg immer der beste ist, was das angeht.
Jetzt bist du ja auch Unternehmer und es ist ja auch immer spannend, nochmal die andere Perspektive einzunehmen. Wenn du jetzt mal die letzten, ich glaube, 2 Jahre gibt es euch ja jetzt, so anschaust, was würdest du sagen, ist so dein persönliches Highlight und Lowlight? Ich meine, so eine Gründerstory hat ja immer sehr viele Höhen und Tiefen und Facetten, aber was würdest du sagen, waren so die prägendsten Ereignisse auf dem Weg?
Ja, ich habe da ein ganz klares Bild im Kopf. Wo ich gegründet habe, war ich da quasi allein im Büro. Das war Also auch hier in Wuppertal, allerdings in einem Kleinbüro, war auch geht so schön mit Gitterfenstern und so weiter, das war so ergeben. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie ist das
Den
nicht so.
Anfang hatten wir alle.
Da habe ich gedacht, okay, irgendwie ist das nicht so das war. Ich hätte schon gern, also auch so als Ziel und als Traum definiert, ich schon ein sehr cooles Team um mich herum, um einfach quasi mir meine eigene Welt zu bauen und selbst zu entscheiden, mit wem arbeite ich zusammen, was Partner und Kunden angeht, aber auch was Mitarbeiter angeht. Und glücklicherweise ist das dann auch so erfolgt. Ich habe jetzt ein cooles Team um mich herum. Und was ich schon immer machen wollte, war halt, und das hatte ich quasi auch schon im Kopf, wo ich unten im Büro war, ich brauche ein cooles Team und dann machen wir eine Workation und wir nehmen uns eine Villa und dann telefonieren wir halt irgendwo am Strand oder was weiß ich. Also sehr blauäugig geträumt. Und wir haben es aber durchgezogen. Wir waren vor ein paar Monaten in Kroatien, haben uns dann eine schöne Villa genommen.
Ich wollte gerade sagen, so blauäugig ist das doch gar nicht, oder? Der typische Startup-Weg hier.
Ja, also das hat auch geklappt. Also wir waren dann quasi im Ausland, gutes Essen, eine sehr, sehr, sehr schöne Location und da war halt der Schlüsselmoment, wo ich halt mir alles angeschaut habe und gemerkt habe, ey krass, das ist ja einfach in Erfüllung gegangen. Ich meine, ich habe das ja schon vergessen, weil ich bin ja die ganze Zeit im Tagesgeschäft und so weiter und habe dann gemerkt, ey, irgendwie sind auch die Mitarbeiter happy und ich bin happy und gerade ist alles cool. Ja, du kennst das ja, es gibt Höhen und Tiefen und das war auf jeden Fall eine Höhe. Und das ist so ein Moment, wo ich sage,
Ich muss da
war
nochmal
schön.
reingrätschen, weil ich finde, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, ja? Workation, ja oder nein? Also, es gibt ja das Lager, das immer sagt, so, ja, voll das verschwendete Geld, das machen die Gründer, um sich selber besser zu fühlen, ja? Und dann gibt es aber das Lager, was sagt, nee, in Zeiten von Hybrid Work ist es ja auch ein krasses Bonding, ne? Also, was würdest du sagen, wie war so das Gefüge auch nach der Workation und würdest du es wieder machen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin schon in Planung quasi. Ich würde das gerne auch an ein paar Zielen
Du
ab.
solltest deine Kunden dann auch mal mitnehmen.
Das wär extrem. Und daran habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gedacht. Ja, einfach mal die Kunden einladen
Der
und
ist doch voll das gute Format, ja. Da könnt ihr ja auch gleich die
ja.
Feedback-Workshops machen, entwickeln sich die Themen weiter, kannst du neue Produkte entwickeln. Ich
Perfekt,
finde,
einen
das
schönen
solltest du
Pool.
unbedingt tun.
Ja, auf jeden Fall. Also ich 100%
Kein
nochmal
Problem.
machen. Einfach weil ich ja genau weiß, es ist halt ein sehr harter Job, der hier erfolgt, ja, durch die ganzen Ablehnungen und sowas, was man den ganzen Tag hat in der Akquise. Und wenn man weiß, okay, in ein paar Monaten steht halt die nächste Reise an, dann hat man etwas, worauf man sich freut. Ich meine, diese Vorfreude ist ja die schönste Freude, sagt man so schön. Und danach war es halt so, also nach der Workation war es so, dass quasi alle erstmal braun gebrannt waren und entsprechend auch gut gelaunt und man hat einfach mal was mitgenommen. Und ich glaube, das, was gerade so alle antreibt, also nicht nur mich, ist halt, dass man diesen Wachstum miterlebt. Ja, das war quasi ja undenkbar im Januar. Wir nehmen uns eine Villa in Kroatien und dann ist es halt doch passiert und alles, was ich so quasi prophezeit habe, natürlich, ich habe jetzt nicht übertrieben mit das wird extrem krass und bla bla bla, sondern wir machen Step-Step unser Ding und dann gucken wir, wo die Reise hingeht und es könnte sein, dass ABC passiert und genau das ist dann halt passiert und ich glaube, das sorgt dafür, dass da auch eine extreme Glaubwürdigkeit entstanden ist für mich als Führungskraft und ich hier niemanden überzeugen muss, sondern quasi der Alltag überzeugend in die richtige Richtung gehen.
Ja, ich glaube, es ist auch wenn die Mitarbeiter selber merken, dass du auch wächst, dann wachsen sie automatisch mit. Du bist ja am Ende auch ein bisschen Vorbild, ne? Das ist ja ganz klar. Wenn du jetzt mal so in 2025 guckst, ja, siehst du schon so außer Workation Highlights sozusagen, auf die du dich wirklich freust? Gibt's schon einen Strategieplan, irgendwas, was wir 2025 auch von euch erwarten können? Wie denkst du, wird sich das ganze Thema weiterentwickeln?
Also ich glaube, wir werden größer und meine Herausforderung wird sein, nicht zu schnell zu wachsen und auch da gibt es quasi einen Plan. Also die Idee ist, wir sind jetzt quasi in Wuppertal mit 4 Mitarbeitern, das wollen wir ganz gern auf 8 bis 10 Mitarbeiter hochskalieren. Und dann wird die Idee sein, dass man sagt, okay, man macht jetzt hier irgendwo einen Cut, was Geschäftsstelle Wuppertal angeht und baut dasselbe, nochmal mit demselben Produkt, mit derselben Leistung, mit genau gleichen Kundenavataren, ja, die auch ähnlich ticken wie wir, das ganz einfach nochmal von null auf in einem anderen Standort. Ja, und wo ist der reinliche egal? Ich meine, unsere Kunden sind
Ja.
deutschlandweit, es kann auch Barcelona oder sowas sein, aber ich will jetzt nicht zu viel träumen. Also man könnte dann einfach sagen, hey, wir haben jetzt Wuppertal wo durchgespielt. Wirtschaftlich muss sich das natürlich auch lohnen, ist auch klar.
Klar.
Und dann sagt man, hey, man macht das jetzt einfach nochmal, ich hätte extra drauf, nochmal von null anzufangen. Also beziehungsweise ich will nicht bei null anfangen, sondern irgendwie bei 100 und daraus 200 machen. Und das ist so das, was im nächsten Jahr ansteht. Es gibt natürlich sehr viele Faktoren, die da noch mit reinspielen, um zu sagen, wir machen jetzt mal eben eine neue Niederlassung auf. Aber das ist das,
Naja,
worauf
klar.
ich mich freue und in die Richtung soll das gehen.
Aber das ist eigentlich noch mal ein gutes Stichwort, da muss ich noch mal rein, ne? Weil wenn du eine zweite Niederlassung aufmachst, du hast ja gerade auch gesagt, ne? Die Avatare noch mal zu spiegeln, bedingt ja auch, dass man in gewisser Form selbst neue Kunden akquiriert, ne? Du hast ja vorhin gesagt, okay, das läuft eigentlich ganz gut, aber was sind so die Tipps und Tricks im Allgemeinen oder was ist so dein Leitfaden auch in der eigenen Akquise, ja? Also ich kann mir vorstellen, Empfehlungswesen ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Wenn ja, wie baut ihr das auf oder wie nutzt ihr das? Gib uns da noch mal so ein bisschen Input.
Also wir nutzen tatsächlich nicht so 100, aber so zu 80% den Vertriebskanal, den wir auch für unsere Kunden nutzen, und zwar die telefonische Kaltakquise. Wir haben halt den Vorteil, es ist dann auch extrem glaubwürdig, wenn wir unsere Kunden per Kaltakquise gewinnen und dann sagen, hey, wir machen das für euch, dann ist da wenig Diskussion am Ende des Tages. Dann ich
Stimmt eigentlich, hast du dich selbst eigentlich schon gut bewiesen.
Ich bin der Meinung, der Unternehmer sollte darauf achten, weil es ist jetzt wirklich egal, ob das über die Kaltakquise läuft oder über Maßnahmen. Jeder sollte immer darauf achten, dass gerade in guten Zeiten und nicht schlechten Zeiten der Vertrieb die ganze Zeit läuft, dass ein Grundrauschen da ist, dass man quasi präventiv einen vollen Terminkalender hat, weil es sorgt nicht nur dafür, dass man Krisen entgegenwirkt, sondern es sorgt auch dafür, dass du dann mal eben in eine Position kommst, die Kunden auszusuchen. Und das ist ja quasi auch so ein bisschen der Stand, wo ich bin. Und mir ist klar, es gibt höchstwahrscheinlich auch sehr gute Marktbegleiter, die auch einen sehr guten Job machen. Aber trotzdem bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, nee, irgendwie will ich mit den Kunden gar nicht arbeiten, weil mir, was weiß ich, die Nase nicht passt oder das Produkt nicht passt. Und in der Situation bin ich nur, weil wir halt auch den Fokus auf unseren Vertrieb legen. Und das ist auch ganz klar meine Empfehlung an jeden Unternehmer B2B-Bereich zu sagen, hey, sorgt dafür, dass die Pipeline voll ist. Ja, und der beste Zeitpunkt ist dann, wenn es gut läuft, weil wenn es schlecht läuft, hast halt so ein bisschen Druck hinter, dann merkt das auch der Kunde und dann holst du mal
Ja,
vielleicht den
klar.
einen oder anderen Auftrag rein, der nicht so ganz toll
Ja.
ist. Und das wäre eine ganz klare Empfehlung.
Aber jetzt muss man natürlich trotzdem dir ja nochmal zwei Tipps entlocken lassen. Wenn ich jetzt doch selber mal anrufe und Akquise machen wollte, ich meine, bei mir wird das nicht passieren, aber es gibt ja bestimmt einige, für die das durchaus relevant ist. Was sind so ein, zwei kleine Tipps, natürlich nicht dein persönliches Erfolgsgeheimnis, aber die du uns mitgeben kannst, was wir vielleicht beachten sollten, wenn wir das wirklich einfach mal ausprobieren?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt eine Frage, die du dir als Akquisiteur oder als Geschäftsführer in der Rolle des Akquisiteurs stellen solltest, die essentiell ist, sonst brauchst du quasi gar nicht anzufangen. Und zwar, man muss ja immer kundenorientiert arbeiten und wir gehen quasi auch schon sehr kundenorientiert in die Akquise. Und die Frage ist, warum sollte ich oder nee, warum sollte sich mein Zielkunde oder mein Wunschkunde überhaupt mit mir zusammensetzen? Was hat er davon? Ja, warum soll ich meinen Traumkunde aus der Branche ABC 60 Minuten Zeit nehmen, um mit mir am Tisch zu sitzen? Und wenn du diese Frage beantworten kannst und auf Basis dieser Frage quasi ein Geschenk konzipierst, ist die Akquise extrem angenehm, weil du versuchst nicht auf andere Termine zu vereinbaren, sondern du sprichst ja quasi nur noch Einladungen aus und erzeugst so ein bisschen den Effekt, dass der Kunde sagt, boah, wenn ich das verpasse, wenn ich da jetzt nicht zusage, verpasse ich was. Oder der hat sich echt mit mir befasst, der hat was für mich. Ich sage jetzt, und das ist angenehmer für den Akquisiteur, es ist angenehmer für den Kunden. Also zusammenfassend, ganz klar Gedanken machen, warum sollte sich der Kunde überhaupt mit mir zusammensetzen? Nicht, warum sollte er mit mir arbeiten, das ist dann nochmal ein anderes Thema, sondern warum sollte er jetzt hier hinkommen, nach Wuppertal mit mir quatschen? Was hat er davon? Und je konkreter man das ausarbeitet, desto angenehmer und einfacher fällt die komplette Strategie, das Skripten und die Zielgruppenanalyse.
Und für so ein Erstgespräch, was würdest du sagen, mit wie vielen Fakten, wie lange sollte mein Pitch sein, ja? Also wie viele Fakten sollte ich tatsächlich mitnehmen? Weil ich finde, es ist ganz häufig so, man will ja alles irgendwie sagen, man will ja alles irgendwie rüberbringen und es ist dann manchmal super schwierig, das sehr schnell und einfach eigentlich rüberzubringen. Wie versucht ihr das auszuloten mit euren Kunden?
Ganz, ganz wichtig, es gibt einen Unterschied mit kalten Leads und warmen Leads. Das heißt, wenn eine konkrete Anfrage bei dir landet, dann ist es ja so, dass du sehr gut auf diese Anfrage eingehen kannst. Wenn du allerdings Outbound machst, in welcher Form auch immer, und den Kunden zu irgendetwas einlädst, dann ist es nochmal was komplett anderes. Also erstmal muss diese Differenzierung klar sein, dass man weiß, hey, ich muss jetzt liefern, weil ich habe den Kunden ja quasi akquiriert. Und da würde ich immer von abraten, eine, keine Ahnung, 90-minütige Unternehmenspräsentation rauszuhauen im ersten Gespräch, sondern ich würde es quasi so gestalten, dass man sagt, Man stellt einfach 80% des ganzen Gesprächs Fragen, konkret zu erfragen, welche Herausforderungen der Kunde ABC hat, und dann erst zum Schluss sagen, hey, also Basis von dem, was du mir gesagt hast, hat einen kleinen Feedback für dich. Du bist super aufgestellt im Bereich ABC. Aber ich denke, wenn du ich sehe konkret Optimierungsbedarf in dem und dem Punkt, das Gute ist, genau das können wir. Und im nächsten Set können wir mal etwas tiefer drauf eingehen, passt das für dich? Also ganz konkret, Opening, Kaltakquise, dann Elifizierung in den Kunden, bloß nicht unter Druck setzen mit wir sind die Besten, wir können das und wir können das, sondern fragen, hey, was ist eine Herausforderung? Ach ja, rein zufällig können wir genau das lösen. Lass uns das im nächsten Gespräch nochmal detailliert ausweiten. Und wenn du ganz gut bist, qualifizierst du den halt noch nach Budget, Autorität, Bedarf und Zeitpunkt. Und dann ist quasi der dritte Step, das dritte Gespräch, ein 100%iges Closing, alle klärt es.
Ja, spannend. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt bleibt noch mein Mysterium, das ich am Anfang schon angekündigt habe. Wie oft kommt die Frage, woher hast du meine Telefonnummer? Mhm. Ich kann mir vorstellen, das kommt ständig.
Ja, also das kommt wirklich sehr, sehr häufig. Wir haben mittlerweile mehrere Formulierungen, wie wir darauf antworten. Wenn wir irgendwie den Personalleiter kontaktieren, und wir haben mittlerweile auch Lead-Anbieter, wo wir die Handynummer bekommen. Datenschutzkonform natürlich, weil wir auch nachweisen können, woher die Nummer ist. Und wir hatten auch mal eine Situation, wo ein Geschäftsführer einfach mal am Strand saß, einen Cocktail geschlürft hat und wir den versucht haben zu akquirieren. Und der dann natürlich gefragt hat oder gesagt hat, hey, ich sitze hier gerade am Strand, woher hast du meine Nummer? Und da ist es so, dass wir ganz schnell das Eis brechen müssen, weil dann kommst du halt sehr schnell in eine Diskussion und dann noch ein Termin zu vereinbaren wird sehr schwierig. Und wir sagen dann was wie, ja, Herr Müller, wir haben gerade eingegeben, der beste Personal in Wuppertal, und da sind Sie als allererstes erschienen, deswegen rufen wir Sie an.
Oh.
Einfach das Eis zu brechen, natürlich weiß der Kunde, so die Nummer ist nicht auf Google. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, können wir immer nachweisen, woher die Nummer ist, und können Quellen rausschicken. Und damit muss man umgehen können. Das heißt, man muss auch vorbereitet sein, wenn man in die Akquise geht.
Sehr gut. Ja, also erstmal vielen Dank. Das war super spannend. Ich bin froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war unfassbar spannend für mich, meine Fragen erstmal zu klären. Ich hoffe, wir wiederholen das dann in ein paar Monaten, um zu sehen, wo der nächste Standort am Ende entstanden ist. Und sage deshalb an dieser Stelle einfach nur Dankeschön.
Danke dir, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt zu berichten, wo wir stehen, und ich bin auch sehr gespannt, mit dir dann auch nochmal zu quatschen in einem halben Jahr. Ich meine, es folgt ja die eine Auszeichnung nach der anderen, und ich bin echt mega gespannt. Danke dir, und ich würde sagen, schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.